Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner wütete kürzlich gegen die für ihren Geschmack zu hohe Teilzeitquote im Land. Wer Teilzeit statt Vollzeit arbeite, ohne durch Krankheit oder Betreuungspflichten dazu gezwungen zu sein, der sei asozial. Mickl-Leitner spricht damit in erfrischender Offenheit etwas aus, wovon alle Kapitalistinnen und prokapitalistischen Politikerinnen zutiefst überzeugt sind, was sie aber normalerweise unter Phrasen kaschieren. Wir, die Masse der Arbeiterinnen und Armen, sind für diese Leute keine Menschen mit eigenen Interessen, mit einem eigenen Wert, sondern bloße Biomasse, deren einzige Existenzberechtigung ihrer Verwertbarkeit für die Profitgenerierung der Kapitalistin, auch bekannt als die Wirtschaft, besteht. Zweck der Gesellschaft sei maximale Verwertung der verfügbaren humanen Biomasse und folglich ist es gegen diese Gesellschaft gerichtet, also asozial, wenn diese humane Biomasse den dreisten Anspruch stellt, noch irgendeinen eigenständigen Lebensinhalt außer Knechten und notdürftiger Erholung davon haben zu wollen. In einer Hinsicht hat Mickl-Leitner damit ja auch recht. Die bürgerliche Gesellschaft, in der wir leben, ist tatsächlich nicht dafür eingerichtet, der Masse ihrer Bevölkerung ein gutes Leben zu bieten, sondern dafür, die effizienteste Ausbeutung dieser Massen durch eine Klasse reicher Produktionsmittelbesitzerinnen und Aktionärinnen zu gewährleisten. Sämtliche Debatten innerhalb des Rahmens der bürgerlichen Politik, von Rechtsradikalen bis Sozialdemokraten, drehen sich letztlich nur um Strategiedifferenzen in der Frage, wie diese Verwertung der verfügbaren menschlichen Biomasse durch die herrschende Klasse am rationalsten zu organisieren sei. CDUler und FDPler argumentieren, das funktioniere am besten mit der Peitsche, indem man die Knechte durch maximale Verlängerung der Arbeitszeit einfach bis zum Umkippen zum Arbeiten zwingt und ihnen durch Abschaffung von Sozialleistungen mit Obdachlosigkeit und Tod in der Gosse droht, falls sie dabei bocken sollten. SPDler dagegen argumentierten historisch, es brauche neben der Peitsche aber auch das Zuckerbrot. Man müsse die Knechte auch durch Respekt vor dem ehrlichen Arbeitersprüche und eine gewisse sozialstaatliche Absicherung umschmeicheln, sie damit zur freiwilligen Akzeptanz ihrer kaschierten Knechtschaft verlocken und das System ihrer Ausbeutung damit stabiler und harmonischer gestalten. Loyale statt nur gehorsame Knechte seien schließlich leichter zu regieren, häufig auch produktiver und halbwegs immun gegen gefährliche populistische Rattenfängerei. Mittlerweile sind bei den Sozialdemokraten freilich nur noch die Respekt für den ehrlichen Arbeitersprüche geblieben, während man bei Hungertod für freche Arbeitslose eine Einheitsfront mit Merz und Höcke bildet. Alle bürgerlichen Politikerinnen aber sind sich einig, was den grundlegenden Zweck von Politik und gesellschaftlicher Organisation angeht. Nicht Verbesserung des Lebens der Arbeiterinnen und Armen, sondern deren effizienteste Verwertung durch ihre Herren. Die ganze Sprache der bürgerlichen Gesellschaft drückt diese Prämisse aus. Menschen in die Gesellschaft integrieren, das bedeutet, sie zum Knechtsdienst an einen Kapitalisten übergeben. 40-Stunden-Woche zum Mindestlohn an der Supermarktkasse, im Callcenter oder am Fließband als Erfüllung der Bestimmung des Menschen. Erwachsen werden bedeutet akzeptieren, dass stoisches Ableisten dieses Knechtsdienstes für einen Kapitalisten bis zur Invalidität einzig vorstellbarer Lebensinhalt ist. Es nichts anderes gibt, worauf ein vernünftiger Mensch hoffen darf. Unseren Wohlstand sichern bedeutet, die Auspressung von 90% der Bevölkerung durch 10% der Bevölkerung forcieren. Der Gesellschaft etwas geben bedeutet, für die Mehrung des Kontostands seiner nichtstuenden Herren schuften. Dementsprechend führt die im 20. Jahrhundert dank technischen Fortschritts explodierte Produktivität menschlicher Arbeitskraft auch niemals zu einer Senkung der Arbeitszeit. Die durchschnittliche Produktivität pro Arbeitsstunde ist in den meisten westlichen Staaten heute etwa 3- bis 5-mal so hoch wie in den 60er Jahren, als sich die 40-Stunden-Woche als Norm durchsetzte. Heute ist die 40-Stunden-Woche, obwohl sie so produktiv ist, wie es eine 120- bis 240-Stunden-Woche in den 60er Jahren gewesen wäre, immer noch die Norm und die politischen Diskussionen kreisen darum, wie sehr die Arbeitszeit darüber hinaus gesteigert werden müsste, um unseren Wohlstand zu sichern. Niemals war menschliche Arbeit auch nur ansatzweise so produktiv wie heute. Und doch müssen Menschen im Schnitt so viel arbeiten wie nie in der Menschheitsgeschichte, mit Ausnahme des frühen Industriekapitalismus. Jeder hochmittelalterliche Fronbauer hatte, was freie Verfügung über seine Lebenszeit angeht, unvergleichlich mehr von seinem Leben als ein heutiger 40-Stunden-Knecht. Auch eine weitere Verdopplung oder Verdreifachung der Produktivität würde daran nichts ändern. Wäre menschliche Arbeitskraft morgen doppelt so produktiv wie heute, würde die bürgerliche Politik daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, super, dann können wir unseren Knechten ja was Gutes tun und ihre Arbeitszeit halbieren, sondern super, dann können unsere Knechte ja nun in 40 Stunden so viel Reichtum für die Konten ihrer Herren produzieren wie früher in 80. Schließlich, weniger arbeiten, als man physisch und psychisch könnte, wäre unabhängig von der absoluten Produktivität dieser Arbeit gegen den Zweck dieser Gesellschaftsordnung gerichtet und damit asozial. Alle Arbeitszeitverkürzungen der Geschichte des Kapitalismus wurden nicht von Kapital und bürgerlicher Politik großmütig verschenkt, sondern von der Arbeiterinnenbewegung durch Klassenkampf erkämpft. Und seitdem die Massenorganisationen der Arbeiterinnenbewegung ganz zahme, loyale Stützen dieses Systems geworden sind, gibt es eben auch keine Arbeitszeitverkürzung mehr und schwadroniert die bürgerliche Politik im Gegenteil von der Notwendigkeit der Arbeitszeitverlängerung, ganz egal wie die Produktivitätsentwicklung aussieht. Mickelleitner und Co. erinnern uns Arbeiterinnen und Arme daran, dass wir, wenn wir uns jemals ein besseres Leben erkämpfen wollen, tatsächlich asozial in dem Sinne sein müssen, dass wir uns gegen diese bürgerliche Gesellschaft und Politik und ihre Zwecke stellen. Diese Gesellschaft ist nicht für uns eingerichtet, sondern für die kleine Minderheit unserer Herren. Wollen wir eine Gesellschaft, in der wir für uns selbst, für die Befriedigung unserer Bedürfnisse arbeiten und damit für die drastische Verringerung unserer Arbeitslast, dann müssen wir uns klar machen, dass diese Gesellschaft nicht zur Erreichung irgendwelcher gemeinsamen Ziele an einem Strang zieht, sondern der Rahmen ist, der zur Aufrechterhaltung der Herrschaft weniger über die vielen eingerichtet ist. Seien wir asozial und sprengen diese Gesellschaft.